braços.
Hallo und herzlich willkommen zum TeachCast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es um Kindheit in einer digitalisierten Welt gehen. Ich habe eine ganz tolle Gästin, das ist Wanda Möller. Die wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Die ist Digitalisierungsexpertin und wir haben versucht, ein paar Aspekte von Familie und Digitalisierung in den Blick zu nehmen. Natürlich gibt es da noch viel, viel mehr, die wir hätten besprechen können. Das merkt ihr auch, dass da noch sehr viel mehr Gehalt drin ist. Vielleicht machen wir auch noch eine zweite Folge zu dem Thema. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie hier ist und dass wir zu diesem wichtigen, wichtigen Thema, das unsere Gesellschaft, aber vor allem auch die Kindheit prägt, dass wir darüber sprechen können. Ich freue mich drauf. Hallo Wanda, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich grüße dich. Schön, dass du heute hier bist bei mir im TeachCast. Wir wollen heute zusammen über Kindheit im digitalen Zeitalter sprechen. Und ich hatte dich ja als Expertin eingeladen. Und magst du dich und den Hörern vielleicht einmal kurz vorstellen, damit wir wissen, was du machst, wer du bist und warum du vielleicht auch heute hier bist?
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Wanda Möller und ich arbeite an der Universität Rostock und begleite da die Digitalisierung der Lehrkräftebildung. Selbst komme ich natürlich mit einem pädagogischen Hintergrund eher als digital, aber jetzt beschäftige ich mich meistens genau mit dieser Verbindung zwischen Digitalisierung und pädagogischen Prozessen.
Total gut. Was? Wir wollen uns ja heute intensiv mit dem digitalen Zeitalter beschäftigen. Also magst du mir mal helfen? Also ich habe irgendwie gedacht, digitales Zeitalter, was ist das eigentlich? Hilf mir da doch mal ein bisschen auf die Sprünge. Das begegnet einem ja überall, aber was ist damit eigentlich gemeint?
Ja, das ist die große Frage unserer Zeit. Wahrscheinlich kann die noch niemand wirklich genau beantworten. Die Digitalisierung löst ja, also nein, anders. Es geht um die Frage zwischen analog und digital. Und in unserer Gesellschaft mit all diesen Prozessen, die wir gerade so in Freizeit wie auch auf Arbeit haben, ist sehr wenig ausschließlich analog und ziemlich viel digitalisiert. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es ausschließlich digitalisiert ist, weil meistens noch analoge Prozesse dazugehören. Das heißt, wir sind in einer Mischform. Allerdings wird immer mehr digitalisiert in letzter Zeit. Und das, ich glaube, also in der Wissenschaft spricht man nicht mehr von Digitalisierung, weil mittlerweile dieser Prozess eigentlich schon so weit fortgeschritten ist, dass man jetzt das als digital bezeichnet, also unsere Zeitalter, weil es eigentlich kaum noch Bereiche gibt, wo das nicht eingreift und wir ausschließlich analog sind.
Ja, das kann man ja auch ganz klar irgendwie in verschiedenen Bereichen, also Freizeitbereich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, überall hat man digitalisierte Prozesse, digitale Angebote. Das vermischt sich jetzt natürlich, ne? Also wenn man nochmal drüber nachdenkt, wie das zum Beispiel in den 90ern war, da hatten wir halt maximal irgendwie das Handy sozusagen als Telefon, aber Smartphones in dem Sinne gab es ja noch nicht. Das ist natürlich echt etwas, was sich rasant verändert und was natürlich auch Auswirkungen hat auf Kindheiten.
Auf jeden Fall. Also selbst das Internet ist eigentlich wirklich erst gesellschaftsfähig geworden in den 90ern und den Nullerjahren dann. Und vorher war jegliche Informationsbeschaffung, Kontaktaufnahme und so weiter maximal über dieses Telefon möglich, also ob nun Handy oder Festnetz damals noch oder Fax, auch großartig. Alles andere lief relativ analog, also mit so Anfängen von digitalen Beispielen, ne? Aber ansonsten relativ analog. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo das extrem sich ausgeweitet hat in alle Bereiche, also von Freizeitbereich über jegliche Tätigkeiten des Alltags, also einkaufen, kommunizieren, recherchieren und so weiter.
Magst du mir noch mal ein bisschen helfen? Ich habe jetzt gerade überlegt, dass, also wir haben jetzt beide eben so gesagt, das hat sich ausgeweitet oder das war anders. Können wir noch mal versuchen, uns so ein bisschen einem Verständnis von Digitalität zu nähern? Also ich tue mich ein bisschen schwer damit. Ich habe eben auch schon im Vorgespräch, war so meine erste Frage, hilf mir mal auf die Sprünge. Die sagt man eigentlich noch digitale Medien? Und dann hast du ganz viel dazu erzählt. Und ich habe gedacht, oh, das ist eigentlich total wichtig, dass wir das für den Podcast noch mal mit aufnehmen. Mhm. Weil ich mich wirklich frage, digitale Medien, also ist das noch, also ist das noch etwas, worüber wir sprechen oder über was sprechen wir jetzt eigentlich genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Also digitale Medien könnte man immer noch als Überbegriff benutzen. Es ging ursprünglich um technische Medien oder Technik an sich, womit eben physische Technik bezeichnet wird, also der Computer, das Telefon und so weiter. Dann haben wir noch das Internet und alles, was man jetzt nicht anfassen kann, was dazugehört. Und auf den technischen Geräten haben wir dann Apps und Software und so weiter. Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, was meine ich, wenn ich digitale Medien sage? Entweder das eine oder das andere oder eben noch ganz was anderes. Aber die Unterscheidung ist, glaube ich, im Sprachgebrauch, in der Wissenschaft wie auch im Alltag noch nicht wirklich ganz zu Ende diskutiert, würde ich jetzt mal so sagen. Und man geht auch weg von diesem Thema, dass man sagt, digitale Kompetenzen, die wir alle erwerben müssen, um damit umzugehen, weil das vom Wortlaut her eigentlich nicht stimmt. Also es gibt nicht die digitalen Kompetenzen, weil dann wären die ja aus Nullen und Einsen und so weiter, sondern digitalitätsbezogene Kompetenzen. Das heißt, auf ein technisches Gerät oder auf eine Software bezogene Kompetenzen, also der Umgang damit, dass ich, ne, dass man das kann oder versteht. Diese großen Diskussionen gibt es gerade überall, damit man irgendwie weiß, von was man spricht, wobei im Alltagsverständnis, glaube ich, schon ein Begriff davon da ist, was man damit meint. Ne? In der Wissenschaft wird es immer noch mal genauer beguckt.
Ja, absolut. Also ich meine, wir versuchen ja jetzt auch nicht alle wissenschaftlichen Definitionen sozusagen aufzuarbeiten. Ich frage mich halt nur gerade, also wenn ich mich zum Beispiel an mein Studium erinnere, ich habe mal ein Modul, würde man heute sagen, oder eine Seminarteile gehabt zum Thema Medienkompetenz oder Medienkompetenz hieß das damals. Und da haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, wie man im Unterricht, und jetzt bin ich natürlich so ein bisschen jetzt rübergegangen in den Bildungskontext, weil darüber sprechen wir ja oder wollen wir ja auch sprechen, dass man dann irgendwie im Bereich Medienkompetenz zum Beispiel den Overhead oder Polylux bedienen kann, dass das eben auch zur Medienkompetenz gehört. Das wäre ja heute etwas, wo man sagen würde, hat das eigentlich noch Bestand im Unterricht oder ist das noch was, womit wir uns überhaupt beschäftigen sollen? Also unter Digitalisierungskompetenzen würde ja ein Overhead-Projektor oder ein Polylux überhaupt nicht mehr fallen, oder?
Theoretisch nicht, ne? Also Medienkompetenz, Medium kommt ja von dem Ursprung, also der Ursprung des Wortes Medium ist ja irgendetwas, was ich nutze als, ne? Deshalb muss jetzt kein technisches Gerät sein. Bei Digitalisierungskompetenzen ist das wieder was anderes, da geht es um digitale Geräte. Und ein Overhead-Projektor ist vermutlich nicht wirklich digital. Also ich braucht Strom, aber es ist nicht wirklich in der Verarbeitung digital. Ne? Es funktioniert relativ analog. Das heißt, es nützt dir jetzt eigentlich nicht mehr viel, weil vermutlich genau diese Overhead-Projektoren jetzt hoffentlich zu Kunst verarbeitet werden oder irgendwo in der Ecke lagern. Und ansonsten sind wir weitaus fortgeschrittener und verändern uns rasant mit den Möglichkeiten und mit den technischen Geräten, die wir nutzen. Und sind vermutlich noch lange nicht am Ende von dem, was geht in dem Bereich. Wenn wir jetzt auf den Bildungskontext gucken, ist das natürlich genau die Frage, was müssen angehende Lehrer und Lehrerinnen denn erlernen? Das bleibt, also das ist aber so eine Frage, die man schwer beantworten kann, weil man nicht weiß, was in 5 Jahren denn für technische Möglichkeiten vor uns stehen.
Richtig, genau. Also das sehe ich ja jetzt tatsächlich auch bei uns zum Beispiel in der Lehrerausbildung oder in der Lehrerbildung an der Universität. Ne, wir arbeiten jetzt aktuell mit Smartboards. Die sind jetzt gerade sozusagen der neueste Kram, den wir uns irgendwie angeschafft haben und mit dem wir jetzt arbeiten. Aber das kann ja einfach in 10 Jahren was ganz anderes sein. Ne? Also da gibt's dann neue digitale Medien, digitale Devices oder wie auch immer, mit denen wir auch im Unterricht dann zu tun haben. Und da ist ja eine ganz schnelle, also da ist ja auch eine riesige Schnelllebigkeit drin. Das System Schule oder Unterricht ist natürlich so ein bisschen verlangsamt hinterher. Das heißt, wenn wir heute unsere Studierenden mit einem Smartboard ausbilden, dann mag das sein, dass sie das vielleicht in ihrem Unterricht 2, 3 Jahre benutzen können und dann kommt wieder was Neues. Also das heißt, eigentlich müssen wir eher sagen, wir müssen sie so vorbereiten, dass sie in der Lage sind, auch andere Geräte, also nicht nur dieses eine Smartboard, dieses eine iPad-Unterricht oder so, sondern dieses eine Device irgendwie zu nutzen oder diese eine App, sondern das muss ja irgendwas Übergelagertes sein oder Größeres.
Auf jeden Fall. Also die Vermutung ist, meine Vermutung ist, dass diese Geräte, also vor allem jetzt Tablets etc., die sind ja schon auf Nutzerfreundlichkeit angelegt. Also so, dass man relativ intuitiv verstehen kann, wie die Prozesse funktionieren, vor allem wenn man selbst noch ein Smartphone hat und so weiter, dass diese Nutzerfreundlichkeit mitgenommen wird, weil sonst die Konsumenten und Käufer vermutlich Probleme haben, sich immer wieder neu umzustellen. Also wenn das leichter wird, dann wird auch schneller neue Technik gekauft werden. Vermutlich wird das ein Indikator für die Industrie sein, das mitzunehmen. Das heißt, es gibt so gewisse Grundkompetenzen in diesen technischen Geräten, die man vermutlich noch eine Weile mitnehmen kann. Der andere Blick darauf ist, was mache ich damit eigentlich in der Pädagogik? Also es ist weniger die Frage, kann ich jetzt immer spontan mit allen technischen Geräten umgehen oder kann ich bei allen neuen technischen Geräten den Mehrwert sehen und die Einsatzmöglichkeiten, didaktische Hintergründe und so weiter. Also diesen Part von der Lehrkräfteausbildung beachten.
Ja, und dann haben wir ja irgendwie auch noch die Schülerinnen und Schüler, also deren Kindheit sich ja auch, also jetzt schon verändert hat. Also ne, die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in der Schule bei uns sind, haben ganz andere Möglichkeiten. Sie haben ganz anderen Zugang zu Digitalität. Ihre Welt ist ganz anders geprägt von Digitalität. Und es wird ja zukünftig auch weiterhin so sein, beziehungsweise sich auch entsprechend verändern. Und ich würde gerne nochmal mit dir so ein bisschen das Thema Kindheit nochmal mit aufgreifen. Also, ja, wir wissen ja ein bisschen was darüber, wie Kindheit jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, also mit einem bisschen Halbwertszeit, weil auch Studien dazu ja ein paar Jahre brauchen, bis die wirklich durchgelaufen sind. Also aktuell ist vielleicht auch schon 2 Jahre alt dann in dem Fall. Aber wenn wir jetzt uns also nochmal anschauen, was kennzeichnet denn Kindheit heute? Und wo würdest du sagen, wo sind die Besonderheiten von Kindheit, die dann auch für uns als Lehrkräfte wieder eine Rolle spielen und die wir mit beachten müssen, wenn wir zum Beispiel Unterricht planen, durchführen, wenn wir uns einfach in einem Unterrichts- oder didaktischen Setting bewegen?
Also grundlegend, ich glaube, dass wir sind in so einer Übergangszeit von vor dem digitalisierten Zeitalter hin in das hinein. Und wir, also immer anders. Ich versuche immer diesen Perspektivwechsel in die Kindheit heute zu vollziehen, so für mich selbst. Wenn man das nämlich nicht kennt, dass es ausschließlich analoge Welten gibt, sondern wie jetzt die Kindheit gestrickt ist, dass alle Haushalte mit digitalen Medien ausgestattet sind, und zwar ziemlich ausreichend. Das heißt, die wachsen schon von ganz Anfang mit digitalen Medien auf. Ob sie die selbst nutzen, ist eine andere Frage, aber die werden damit fotografiert, schon als Baby, und aufgenommen und so weiter, und gehen in Videochats mit Oma und leben genau in dieser Welt und kennen das nicht anders. Das heißt, die sind auch schon digitalisiert von Anfang an und können sich nicht das Gegenteil aussuchen. Es gibt öfter Stimmen so zum Wohle des Kindes mit der Idee, dass die durchaus ihre frühe Kindheit ohne digitale Medien besser gestalten könnten, was aber in unserer Gesellschaft einfach mittlerweile unmöglich ist, weil diese Geräte und Medien überall sind. Das bedeutet, die Kindheit ist schon völlig digitalisiert. Und der zweite Punkt dabei ist, dass Kinder natürlich durch Vorbildwirkungen der Eltern geprägt werden, und eigentlich alle Kinder sehen ihre Eltern mit digitalen Medien umgehen. Das bedeutet, die sind eigentlich schon völlig geprägt, und für die ist es ganz normal, dass die Welt so ist. Und die nutzen das meistens tatsächlich dann so, laut den Studien, wie ihre Eltern dies tun. Woraus sich für uns in der Pädagogik durchaus die Frage ergibt, welchen Erziehungsauftrag, also vor allem in der Grundschulpädagogik, welcher Erziehungsauftrag liegt denn dahinter? Weil auch Grundschullehrkräfte haben eine Vorbildfunktion in diesem Bereich.
Also, verstehe ich das richtig? Also, du würdest jetzt sagen, sozusagen der familiäre Rahmen hat ganz viele digitale Möglichkeiten, und das Aufwachsen der Kinder, deren Lebenswelt ist komplett geprägt von Digitalität.
Ja, also unter anderem, es gibt natürlich nicht die ausschließliche Digitalität, sondern natürlich das analoge Dasein. Aber eigentlich sind in allen Lebenskontexten oder in den meisten, sagen wir mal so, digitale Medien mit dabei. Also wenn man sich mal selbst fragt, wo ich ohne Smartphone hingehe mit meinem Kind an der Hand, dann sind das vermutlich nicht wirklich viele Orte.
Richtig. Aber das ist ja im Prinzip auch unser Freizeitbereich. Also in der Familie, da sind wir im Freizeitbereich. Wir sind ja jetzt, also wir alle sind im Arbeitsbereich, würden wir, glaube ich, zustimmen, dass es eher digital ist, zumindest in unser beider Arbeitsbereich. Das mag anderswo noch anders sein, aber das heißt, es geht aber ja schon darum, also mein Kind sieht mich sicherlich auch arbeiten im digitalen Raum, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es geht ja eher um den Freizeitbereich, also digitale Medien oder Digitalität im Freizeitbereich. Also da haben wir ja sozusagen auch nochmal im Hinblick auf, du hast jetzt eben den Erziehungs- und Bildungsauftrag genannt, ist ja die Frage jetzt, wie kann das überhaupt dort thematisiert werden? Also wie kann überhaupt diese Art der Lebenswelt in den Unterricht oder überhaupt in die Institution Schule kommen? Das frage ich mich gerade.
Ja, das ist theoretisch gerade unser Auftrag, ne? Und die Zeit bringt es mit. Also aktuell bei Kindern, würde ich auch sagen, sind digitale Medien vor allem im Freizeitbereich gang und gäbe. Im Kontext zum Beispiel von Kitas sind digitale Medien eher selten, würde ich noch behaupten. Auch da gibt es einen Trend und so weiter. Und in der Schule wird es natürlich gerade immer mehr. Jetzt ist die Frage, also der Auftrag von Bildung, wenn man jetzt mal die Teilhabe einer Gesellschaft zugrunde legt und die Mündigkeit, würde jetzt beinhalten, wenn die Gesellschaft digitalisiert ist, müssen wir unsere Kinder so weit in Bildungsprozessen bilden, dass die daran teilhaben können. Das heißt, wenn die fertig sind mit ihrer Schule, dass die fähig sind, in dieses Berufsleben zu gehen, dort klarzukommen mit den digitalen Medien, die dafür verwendet werden, aber auch im ganzen privaten Umfeld, also das heißt Online-Banking etc. Soweit müssen die gebildet werden. Nicht nur von zu Hause, natürlich auch von der Schule oder von Bildungseinrichtungen. Und da haben wir jetzt den Spagat zwischen Freizeitbeschäftigung mit digitalen Medien hin zu effektiver Nutzung oder Nutzung im Arbeitsbereich oder auch schon in pädagogischen Prozessen, also im Schulunterricht.
Ja, das ist gar kein, also finde ich, für mich zeigt sich da nochmal diesen Umbruch der Gesellschaft, den du eben auch ganz am Anfang formuliert hast, ne, dass wir da wirklich noch in so einem Umbruch sind. Ne? Und wir hatten ja jetzt im Vorgespräch auch gesagt, wir wollten uns vielleicht nochmal diese Mini-Kiem-Studie angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich die richtig ausspreche, von 2014 ist die ja. Die sozusagen auch nochmal die Wahrnehmung der Eltern auf bestimmte ja, digitale Medien versucht hat darzustellen und zu rekonstruieren und die ja auch Einfluss darauf haben, wie Kinder digitale Medien wahrnehmen und wie damit vielleicht auch agiert wird. Ich fand das ganz spannend, also zum Beispiel so ein Aspekt wie, was fördert Fantasie von Kindern? Da haben Eltern halt überwiegend das Buch genannt. Und das fand ich total überraschend, weil ich dachte, Mensch, wenn man jetzt ernsthaft drüber nachdenkt, dann würde man doch auch sagen, fantasievoll können auch andere digitale Medien sein. Also Videospiele, ähnliches, das ist doch höchst fantasievoll. Magst du mir noch mal ein bisschen, mit mir ein bisschen drüber sprechen? Welchen Einfluss können eigentlich die elterlichen Wahrnehmungen auf diese digitalen Medien haben?
Ja, also wie diesen Studien so zu entnehmen ist, wird dieses Verhalten und der Umgang mit digitalen Medien von Kindern durch diese Vorbildhaltung quasi mit erworben. Das heißt, die gucken sich an, wie Eltern damit umgehen, was die damit machen und imitieren das im Endeffekt. Jetzt ist die Frage, also diese Studie hat mich so ein bisschen erstaunt, weil wenn man das Buch anguckt und das adäquate Buch auf einem digitalen Gerät, gibt es jetzt nicht den Riesenunterschied vom Inhalt her und vielleicht auch nicht von der Fantasieanregung her. Das Buch schneidet auch mit ganz geringen Werten ab bei dem Thema Gewaltbereitschaft und so weiter, wo ich die Vermutung habe, dass es durchaus Bücher gibt, die genau dazu auch beitragen können. Die würde man vermutlich bloß nicht kaufen für sein Kind und hinstellen. Das Problem bei digitalen Medien und im Internet ist, dass man Zugänge zu Dingen hat, zu denen man vielleicht keine Zugänge haben sollte. Das ist das eine, wo es ganz viele Studien darüber gibt, wie Eltern damit umgehen. Und dann gibt es verschiedene Gruppen von Eltern, die verschieden damit umgehen. Das kann man aber theoretisch steuern und aufpassen.
Ich fand es zum Beispiel auch super spannend. Also es war ja ein Item zum Beispiel auch, ist wichtig für Schulerfolg. Und da haben die Eltern angekreuzt, ja, auf jeden Fall das Buch und der Computer als digitales Medium. Wurde also hoch geratet von den Eltern. Und das fand ich total spannend, da auch nochmal zu schauen. Also da wird ja schon erkannt, dass das irgendwie wichtig sein könnte. Ich habe jetzt aus meiner Brille heraus irgendwie gleich gelesen, naja, das braucht man später für den Arbeitsalltag. Heutzutage braucht man das einfach für den Arbeitsalltag. Aber ich weiß gar nicht, ob das so gedacht ist oder ob das so mitgedacht wurde. Das transportiert die Studie ja gar nicht. Aber wenn man jetzt sozusagen Schulerfolg sich nochmal anguckt, und du hast ja ganz am Anfang haben wir ja gesagt, wie hast du es noch genannt? Kompetenzen der Digitalität? Nee, so hast du es nicht genannt. Aber
digitalitätsbezogene Kompetenzen, ne?
Genau, aber das wäre doch auch digitalitätsbezogene Kompetenzen. Wären doch auch genau die Kompetenzen, die mir helfen oder die den Schulerfolg vielleicht garantieren würden. Oder siehst du das anders?
Ja, also ist immer mit einem eingeschränkten Ja. Also grundlegend hilft das natürlich, wenn ich den Umgang mit einem technischen Gerät wie einem Computer relativ oft tue, damit ich Erfahrungen habe, weiß, wie es geht und so weiter. Und eine Gewohnheit dabei ist so, dass ich mich auf das, was ich eigentlich tun will, besser konzentrieren kann. Es wird erwartet, ab einer gewissen Klassenstufe, die immer weiter sinkt, habe ich das Gefühl, dass Kinder damit umgehen können, also mit Computern, mit Tablets und anderen Geräten und damit effektiv etwas herstellen können, zum Beispiel sowas wie einen Vortrag oder kollaborativ arbeiten können miteinander und so weiter. Dafür braucht man immer diese digitalitätsbezogenen Kompetenzen. Das heißt, ich muss wissen, wo kriege ich das Ding an, wie sende ich eine Nachricht, wie stelle ich eine PowerPoint zusammen und so weiter. Da, also das ist nicht nur für den Berufsalltag, sondern schon für die den Schulerfolg wichtig, weil das wird erwartet mittlerweile von Schülern. Ich glaube, dass Eltern eher so das so sehen und vor allem mit dem Hintergrund, dass ihnen vielleicht diese Kompetenzen fehlen, wenn sie nicht in so einem Bereich arbeiten und das eventuell dann als wichtig raten, dass Kinder damit anfangen und das können, um nicht aufgrund dieser fehlenden Kompetenzen eine schlechte Note oder irgendwas mitzunehmen. Jetzt ist aber die Frage, was das für, also das sind technische Kompetenzen, die, oder Bedienungskompetenzen in dem Sinne, die noch nicht wirklich den eigentlichen Inhalt von Bildung befördern. Also es ist ein Teil davon, ne?
Ja, und ich meine, und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, wo man einmal sagt, Lernen oder Bildung mit Medien und mehr Lernen oder Bildung über Medien. Ne? Also ich glaube, auf den Aspekt möchtest du jetzt auch raus, oder?
Ja, also das ist immer wichtig. Die Frage, was tue ich da? Also wir sind jetzt wieder bei der Verbindung von Freizeitverhalten mit digitalen Medien und wie nennen wir das, effektives oder Arbeitsverhalten mit digitalen Medien oder so. Es ist die Frage, was brauche ich wo und für was muss ich was üben? Wenn ich jetzt in der Freizeitgestaltung bin, mit meinem Smartphone zum Beispiel, was viele, viele Kinder sind, schon im Grundschulalter und schon vorher, die sich zu, glaube ich, 50% durchaus ihre Zeit damit vertreiben, im Smartphone zu surfen oder was auch immer, dann ist das ein Verhalten oder ein Umgang mit digitalen Medien, das ist sehr selbstgesteuert, auf die eigenen individuellen Bedürfnisse ausgelegt, mit Zeiteinheiten und so weiter, aber für die eigene Befriedigung der aktuellen Bedürfnisse. Und im Arbeitskontext, was jetzt bei Schülern die Schule wäre, hat es ganz andere Prinzipien. Also da muss ich effektiv sein, ich darf mich nicht ablenken lassen, ich muss fokussiert sein und versuchen, genau das umzusetzen, was meine Aufgabe ist und so weiter. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen Freizeit- und Arbeitsverhalten mit digitalen Medien, was man meiner Vermutung nach durchaus üben muss und sollte mit Kindern.
Ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer mit diesem Arbeitskontext. Also das haben wir ja in der Bildung sowieso, dass man, also das wird ja durchaus kritisch auch diskutiert, ob man Schülerinnen und Schüler, Kinder, Menschen überhaupt eigentlich auf den Arbeitsalltag vorbereitet oder ob Bildung vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr ist als nur das, nämlich sowas wie Persönlichkeitsbildung oder eben auch Bildung des ganzen Menschen. Und wenn ich das von der Warte aus sehe, dann fände ich es auch sehr wichtig nochmal, also dann ist dieses Lernen über Medien und die Frage zum Beispiel nach Möglichkeiten und Grenzen und Gefahren und Potenzialen, die in so etwas stecken, natürlich eine ganz, ganz wichtige. Das ist mir schon bewusst, dass Eltern da vielleicht erstmal so nicht den Blick drauf werfen, weil sie ja auch nicht in dem Bildungskontext sozusagen unterwegs sind. Aber wenn wir jetzt Lehrkräfte angucken, finde ich das total wichtig, dass man das nochmal mit herausstellt. Also, dass das Wissen um diese Potenziale, die drin stecken, aber auch die Gefahren, dass das eigentlich Für mich persönlich ist es genau der Punkt, wo ich sage, da fängt Bildung an. Das ist eigentlich der Auftrag von Schule vielleicht auch oder von Bildungsprozessen, da mit den Kindern so zu arbeiten, dass sie auch zukünftig diese Potenziale erkennen können und die Gefahren auch analysieren können und eben ja sozusagen für sich selbst vielleicht auch intrinsisch irgendwie sehen können, was nützt mir das oder wo birgt es eben auch eine große Gefahr für mich persönlich? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also es gibt, also ich glaube, wir müssen wegkommen von der Frage, nehmen wir jetzt digitale Medien oder nicht, weil die sind da und wir nehmen sie alle. Jetzt ist die Frage, wie, warum und wozu, ne? So ein bisschen didaktischer Hintergrund. Wenn wir jetzt, also es geht um dieses selbstregulierte Verhalten mit digitalen Medien auf der einen Seite, wenn ich die versuche, für einen Bildungs- oder Arbeitskontext zu nutzen. Die andere Frage ist, was passiert, wenn ich das nicht selbstregulativ so richtig hinkriege? Was sind dann die Gefahren zum Thema Süchte und so weiter, was ja gerade alle anderen Süchte ablöst, hin zu der Erkennung der Potenziale? Ich glaube, ganz wichtig fand ich letztens in einem Text die Grundlage. Wir wollen ja gerne immer Menschen durchaus auch zu kritischem Denken erziehen oder bilden. Und wichtig für kritisches Denken ist, dass ich verschiedene Informationen gegeneinander abwägen kann. Das heißt, wenn ich immer nur eine Seite sehe, kann ich nicht wirklich kritisch denken. Und das bedeutet, wir müssen unseren Kindern ganz viel Informationen mitgeben, was könnte schiefgehen, also was kann passieren, wo gibt es welche Einflüsse und was kann man aber auch damit machen, was man ohne digitale Medien zum Beispiel nicht machen könnte oder nur mit Riesenaufwand. Das ist jetzt alles noch sehr breit, ne?
Nee, alles gut, alles gut. Ich denke, ja, parallel gerade nach. Also du hast ja jetzt auch schon sozusagen die Gefahren so ein bisschen angesprochen. Wir beide haben ja auch von Christian Montag Homo Digitalis gelesen, ne? Und haben uns eben auch im Vorfeld oder im Vorgespräch schon ganz intensiv darüber besprochen und haben gesagt, eigentlich, also die veränderte Wirklichkeit oder die veränderte Welt um uns herum macht ja auch was mit uns Menschen. Und es birgt natürlich Gefahren. Und es, wenn man jetzt in einem Bildungskontext unterwegs ist, ich glaube, ich habe vorhin so kurz gefragt, können wir eigentlich, also dürfen wir das eigentlich, also so digitale Medien, also Christian Montag sagt ja auch ganz klar, also es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, zum Beispiel diese Self-Directedness nennt er ja, diese Willensstärke hat er das, glaube ich, übersetzt, die Süchte, also wenn man da vorbelastet ist, die eben dazu führt, dass man ein Suchtverhalten entwickeln kann, jetzt bei aller Vorsicht. Und wenn wir jetzt, Gelegenheiten schaffen, so würde ich das mal ausdrücken, Gelegenheiten schaffen, dass jemand, der anfällig dafür ist und so etwas noch in die Schule tragen. Also das könnte ja auch kritisch sein.
Ja. Also ja, da ging es auch in demselben Text um die Frage, oder es ging um Studien, ob Menschen nicht zum Beispiel auch von Bücherlesen abhängig werden können, also Süchte in die Richtung entwickeln. Also diese Anlagen für diese Richtung, naja, sind die jetzt schon wirklich erforscht, ich weiß es gar nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, womit Pädagogen rechnen müssen auf irgendeine Art und Weise, was man erkennen müsste in dem Kontext oder versuchen zumindest und wo man dann weiß, in welche Richtung ich welche Hilfestrategien und so weiter finden kann. Also das wäre jetzt die Bildung der Bildenden wieder. Ich habe mal einen Text gelesen, dass diese Suchtpotenziale ganz oft daraus erwachsen, wenn Kinder in ihrer frühen Kindheit nicht sehr viele Dinge tun, die mit Selbstwirksamkeitserfahrungen zu tun haben. Und der digitale Kontext befördert das leider. Also Selbstwirksamkeitserfahrungen sind in dem Sinne gemeint mit, ich gehe raus, ich tue etwas und stelle fest, das habe ich jetzt geschafft oder mir fehlt noch das Stück oder ich habe jetzt was Neues gelernt und so weiter. Also so dieser Selbstkontext. Und wenn ich mich berieseln lasse durch digitale Medien, dann fehlt mir dieser Effekt der Selbstwirksamkeit, weil ich eigentlich nur aufgenommen habe, aber nicht in Aktion getreten bin und festgestellt habe, ah ja, das habe ich geschafft. Ich glaube, den Unterschied müssen wir immer mehr ziehen in digitalen Medien, weil da gibt's auch Modelle, wo man etwas schafft und etwas zusammen tut. Aber wenn man, also das große Thema war anfangs noch das Fernsehen gucken, was, glaube ich, bei Kindern immer noch sehr aktuell ist, dass man dabei eigentlich nicht viel tut.
Hm.
Was aber jetzt in einem anderen Text habe ich wieder gelesen, dass unsere Bildung durchaus immer mehr leider in diese Richtung geht. Also die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen verkürzt sich immer mehr, auch durch digitale Medien, was so weit führt, dass sogar Musikstücke, also Lieder, sich verkürzen zeitlich. Also die sind nur noch 2,5 Minuten lang, statt früher länger, weil die Aufmerksamkeitsspanne sich reduziert und die Leute halt durch das Internet und Streamingdienste und so weiter die große Auswahl haben. Ich glaube, da wäre es ganz wichtig, in der Pädagogik hinzugucken und zu sagen, okay, die wollen das vielleicht alle, ne, in kurzen Sequenzen schnell informiert sein, aber Bildung ist eben genau das, es ist mehr. Es sollte zu kritischem Denken führen, mit vielen verschiedenen Informationen und auch gegensätzlichen, mit Auseinandersetzungsprozessen, die länger dauern als 3 Minuten. Und mit anstrengenden Situationen vielleicht teilweise auch, um wirklich das Gefühl zu haben, ich habe etwas durchdrungen und etwas erreicht.
Ja, da bin ich total bei dir. Also mir fiel gerade, als du das so gesagt hast, fiel mir zwei Situationen ein. Also die eine natürlich eher jetzt so aus dem Hochschulkontext, weil das ja mein Alltag sozusagen ist. Man sitzt in einer Vorlesung, ne? Man möchte das irgendwie digital machen. Man hat zum Beispiel eine Mentimeter-Umfrage, ne? Und ich persönlich mache das ab und an mal und lasse gerade in den Großveranstaltungen irgendwie eine Mentimeter-Umfrage machen unter den Studierenden. Dann zücken die alle ihr Smartphone raus, scannen den QR-Code oder geben oben die Nummer ein, wie auch immer, nehmen teil und sind eben auch beteiligt. Also das ist ja auch ein Punkt der Beteiligung, der da stattfindet. Und dann ist diese Umfrage um und dann sehe ich aber, also ne, dann nimmt man halt wahr, die Smartphones bleiben auf den Tischen liegen und der eine oder andere checkt dann doch mal eben ganz kurz seine WhatsApp oder was auch immer. Und das, es birgt natürlich auch so ein gewisses Ablenkungspotenzial und ich kann schon verstehen, dass auch gerade im Grundschulunterricht, das ist ja auch, also aus meinem Verständnis wäre das ja auch ein Bildungsauftrag zu sagen, wir gucken uns solche Prozesse an. Also wir gucken uns auch diese, ich will jetzt nicht sagen Süchte, aber diese Gefahren, auch also schlimmes Wort, aber schauen wir uns an und machen zum Beispiel mal eine kleine Mini-Studie, auch mit Grundschülern. Und zwar nicht wir machen die über die Schüler, sondern mit den Schülern zusammen und gucken mal, was passiert denn eigentlich, wenn wir mit dem Smartphone arbeiten. Wie viele Kinder nutzen es dann doch danach mehr im Unterricht oder so? Oder haben es dann doch auf dem Tisch liegen und werden abgelenkt? Also ich fände das eine super spannende Sache für den Grundschulunterricht, auch um dafür Sensibilität zu schaffen unter den Schülern.
Auf jeden Fall. Also ich kenne es aus einem anderen Kontext, nämlich aus dem Musikunterricht im Grundschulalter. Wenn man mit Instrumenten arbeitet und die hinlegt in einen Raum und die Grundschüler kommen rein, und man hat als Lehrperson vergessen zu sagen, noch nicht anfassen, bitte, ich will erst noch was erzählen, dann haben die das in der Hand. Und die Aufmerksamkeit geht zu diesen Instrumenten. Ich glaube, das ist mit digitalen Medien das Gleiche, also mit Smartphones. Wenn die da sind und vor ihnen liegen, dann ist bei vielen vermutlich die Aufmerksamkeit dort, weil ist ja da. Und zum einen geht es um Gefahren und zu gucken, was passiert da. Und zum anderen geht es, glaube ich, um klare Kommunikation von wann passiert was im Grundschulkontext. Also das hilft meistens. Und das Bewusstwerden, was passiert denn, wenn ich einem Kind etwas zum Spielen vor die Nase lege? Also das ist immer ganz wichtig für Grundschullehrkräfte, finde ich, wenn man das weiß, was dann passiert. Weiß ich auch, wann räume ich was wohin. Ne? Also das ist hat dann wieder was mit Gestaltung von den Lehrpersonen zu tun. Weil wenn ich denen das vor die Nase lege und einfach erwarte, dass die das nicht nutzen, also ob das ein Smartphone ist oder ein Lego-Kasten oder irgendwas, das ist ein bisschen im Grundschulalter noch ein bisschen hochgegriffen. Man muss das, glaube ich, sehr strukturieren und mit den Kindern immer wieder drüber sprechen oder reflektieren, was passiert denn jetzt eigentlich, aber was sollte denn eigentlich passieren und so weiter. Also Situationsanalyse.
Das nimmt aber ja natürlich auch nochmal echt ganz großen Zeitraum ein eigentlich, ne, den ich dann sozusagen auch mit diesen Reflexionen und mit den, ja, mit diesen Sensibilisierungen ja mich befassen muss. Also man könnte ja schon fast sagen, also ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber das wäre auch sozusagen im Bereich der Grundschule ein Teil der grundlegenden Bildung, oder?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ja klar, nimmt es viel Zeit ein, aber ich glaube, das sind auch Grundkompetenzen, die man damit erwirbt als Kind und oder als Lehrperson weitergibt und versucht, naja, zu trainieren. Nämlich dieses fokussierte Arbeiten und dieses Abwägen, was brauche ich jetzt für was und wann habe ich die Zeit dafür und so weiter. Also so strukturieren, selbst. Und aber auch ein Stück weit, um sich, diesen Willen und so weiter, ne? Also, dass man sagen kann, ich möchte jetzt das tun und ich möchte jetzt das tun. Und eben nicht Sucht begleitet.
Ja, richtig. Also sprichst so einen ganz wichtigen Punkt an. Das erinnert mich tatsächlich gerade sehr daran, dass wir in der Familie tatsächlich letztlich darüber gesprochen haben, ob man mit Kindern im Grundschulalter eigentlich schon Digital Detox einführen müsste. Das hat allerdings jetzt bei uns den Hintergrund, ich lebe mit meiner Familie in einem Bundesland, kann ich glaube ich auch hier sagen, in Bremen. Und in Bremen hat jedes Kind in der Schule ein iPad. Also da wird sehr viel iPad-Unterricht gemacht. Da könnte man ja jetzt auch davon ausgehen, dass wirklich viel auf Digitalisierung Wert gelegt wird. Das ist auch so. Aber in den Familien wird halt jetzt diskutiert, weil diese Geräte eben nicht weggelegt werden können dann. Und also da wirklich so ein Suchtpotenzial einfach drin liegt, inwieweit man jetzt zu Hause als Familie eben iPad-Detox machen müsste, auch von der Schule sozusagen, eigentlich ein Gerät, was ja gestellt wird. Und ich fände es sehr spannend, dass das jetzt sozusagen Thema der Diskussion war.
Ja, ich glaube, das ist wichtig und sowas wird uns immer wieder ereilen, weil solche Diskussionen gibt es natürlich nur, wenn permanent so ein Gerät vorhanden ist. Vorher gibt es die Diskussion, ich möchte aber bitte gerne und so weiter zu Hause mit Kindern. Aber so werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten noch durch diese ganzen neuen Techniken diskutieren, wann nimmt man was und wo brauchst du den Ausgleich. Ich weiß nicht, ob Menschen so gestrickt sind, dass sie von sich aus dann irgendwann sagen, ach, ich weiß schon und das nehme ich nur dann, weil das ist gesund.
Ne? Ja, und wir haben ja parallel dazu auch eine große Bewegung, die irgendwie sehr stark so real und primär Erfahrung ins Zentrum steht. Da ist die Naturpädagogik, die gerade wieder einen ganz großen Aufwind erfährt. Also zurück zur Natur, weg von digitalen Medien. Und ich glaube, das sind wirklich wichtige Diskurse und Aushandlungsprozesse, denen wir uns auch jetzt gerade im Hinblick auf die Professionalisierung von Lehrkräften wirklich stellen müssen, ohne zu werten natürlich, aber eben doch schon auch im Diskurs mit den zukünftigen Lehrkräften, finde ich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mir sehr am Herzen liegt, auch sie zu beteiligen an diesem Diskurs und auch im Diskurs zu halten, denn das wird ja ihr Berufsleben prägen in den nächsten Jahren.
Auf jeden Fall. Also dieser Diskurs ist noch lange nicht zu Ende und wir werden viele Schleifen, glaube ich, noch vor uns haben. Und in vielen Bereichen wissen wir eigentlich noch nicht wirklich erstens mal, was kommt noch. Also wir können auch nicht einschätzen, wie wir demnächst damit umgehen, mit was wir umgehen müssen und wie. Und wir wissen, glaube ich, auch noch nicht wirklich, was ist denn nun wirklich gut und was nicht. Also es fehlt noch an Langzeitstudien und ich glaube auch am komplexen Begreifen, was macht das wirklich mit all diesen Ebenen unseres Lebens und unserer Pädagogik. Das ist, ich fände es total super, wenn auch Lehramtsstudierende und auch Lehrkräfte mitdiskutieren in diesen Bereichen, weil die ihre Perspektive noch mitbringen können, was Wissenschaftler vielleicht manchmal gar nicht so sehen können. Also um die Komplexität zu erweitern in der Perspektive. Und dieses Zurück zur Natur, also ich habe im Moment das Gefühl, es wird alles so explizit gesagt und nochmal hervorgebracht und dann wieder als ganz wichtig erachtet. Ich glaube, es ist immer eine gute Mischung, theoretisch wäre super, ohne dass man das jetzt unbedingt Naturpädagogik oder so nennen muss, sondern einfach gewisse Phänomene einfach in der Natur mit den Kindern anguckt und gut ist, ne? Weil da sind sie und dann kann man sie da angucken. Ich vermute, da gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land und so, wer hält sich wo auf und wie ist Kindheit strukturiert, ne?
Absolut, da sind wir wieder zurück beim Kindheitsthema, ne? Also wo genau. Lebe ich, in welcher Welt lebe ich, in welchem genau. Land lebe ich sicherlich auch, ne? Also auch das ist ja sicherlich ein Aspekt, den wir nochmal mit, also den wir jetzt hier gar nicht angesprochen haben, ne? Aber wir haben ja eben auch eine sehr heterogene Schülerinnenschaft, eine sehr heterogene Kindheit. Mhm. Die Kinder kommen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen in die Schule und sind natürlich auch nochmal Sachen, die man im Hintergrund oder vor dem Hintergrund der Digitalisierung mit im Kopf behalten müsste. Mhm. Wanda, ich danke dir herzlich für deine Expertise bei diesem wichtigen Thema. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren und weitere Themenbereiche aufmachen. Aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Kernaspekte, die uns jetzt wichtig waren, hier nochmal formulieren können. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt so ganz, ganz wichtig und damit würdest du diesen Podcast hier heute gerne abschließen?
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich verschiedene Sachen unter verschiedenen Blickwinkeln anzugucken. Also immer mal die Perspektive wechseln. Gerade in so einer Übergangszeit, wie wir jetzt sind, wo wir als Nicht-Digital-Natives versuchen zu entscheiden, was für die Digital-Natives gut ist in der Pädagogik, finde ich es immer ganz wichtig, Perspektiven zu wechseln und mal von allen Blickwinkeln versuchen zu gucken, wie könnte das denn eigentlich für Kinder aussehen und das immer mitzudenken. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Statement, finde ich.
Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und wir bleiben an der Digitalisierung dran, würde ich sagen.
Genau. Gerne.